Hallo und herzlich willkommen zum Klimaquickie, dem Podcast der Promedia, bei dem es kurz, knapp und klimafreundlich um das bestimmende Thema unserer Zeit geht, den Klimawandel. Ich bin Emi Sever und begrüße im Rahmen des Alpenklimagipfels heute die Professorin für Journalismus und Kommunikationswissenschaft, Irene Neverla. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Wir gehen anfangs immer auf einen Begriff ein, der hier neben uns auf der Klimawand zu sehen ist. Und zwar sieht man den auf der YouTube-Version des Podcasts dann. Und zwar auf den, der beim letzten Mal aufgeschrieben wurde. Und das war von Sophia Scherer von Fridays for Future. Sie hat aufgeschrieben, wir haben eine Welt zu gewinnen. Was sind deine Gedanken dazu?
Ja, das ist ein toller Satz, weil er eben uns eine Perspektive zeigt. Also vieles in der Klimakommunikation dreht sich darum, was wir zu verlieren haben, worauf wir verzichten müssen, was das kostet und dass wir nicht mehr fliegen dürfen und kein Fleisch mehr essen dürfen und so weiter und so fort. Also viele Verbote und Verzichte, über die gesprochen wird. Das ist natürlich auch nicht ganz falsch, weil es ist eine Art von Abschied zu einer Lebensform und einer, also individuell und gesellschaftlich. Aber wir haben eben einfach auch viel zu gewinnen, wie das bei jedem Abschied ist. Jeder Abschied ist ein Neuanfang und wir können zum Beispiel in den Städten mit dem Abschied von der autogetriebenen Stadt wiedergewinnen, dass wir als Menschen, die gehen können und uns durch die Stadt bewegen können, zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit anderen sozusagen einfach körperlich getriebenen Fahrgestellen, da ist ja noch viel denkbar, dass wir da eine ganz neue, tolle Lebensqualität gewinnen können. Und dieser Gedanke, der ist aber noch nicht sehr weit verbreitet. Also ich habe eben zum Beispiel in meinen Forschungen auch gefunden, dass die journalistische Berichterstattung sehr stark fokussiert ist auf darauf, was die Politik jetzt wieder diskutiert hat oder was die Wissenschaft an wirklich schlimmen, katastrophalen Zukunftsszenarien, wenn wir uns nicht endlich eines Besseren besinnen, an die Wand malt. Aber eben dieses quasi Kippbild zu wenden und nicht nur zu sehen, was wir verlieren, sondern auch, was wir gewinnen, das ist eine große Herausforderung an die Kommunikation, an den Journalismus, auch an die Wissenschaft und für uns alle eine Denksportaufgabe.
Sehr schön, schon mal ein schöner, positiver Spin auf das Ganze. Das ist eben auch die Kommunikation, um die geht es ja auch, die, wie du schon erwähnt hast, auch oftmals zu negativ ist.
Ja.
Du sitzt ja danach auf dem Panel hier beim Alpenklimagipfel, der heißt Zwischen Alarmismus und Bagatellisierung, wie geht Klimakommunikation? Das ist ja eben, wie gesagt, ein spannendes Thema, weil die Berichterstattung in der heutigen Zeit auch die Menschen beeinflusst. Welche Rolle spielen denn die Medien und die Berichterstattung gerade bei der Klimathematik auch?
Also Klima ist ja erstmal etwas, was wir eigentlich nicht individuell sinnlich fühlen können, weil es ja, also die Wissenschaftler sagen, auch die Statistik des Wetters ist. Das heißt, es wird eben über lange Zeiträume und über große Räume berechnet, ja, wie eben die Wetterwahrscheinlichkeiten sind. Und deshalb ist es eben erstmal die Wissenschaft, diese Idee von einem Klima und einem Klimawandel entstehen hat lassen und die das vor 40, 50 Jahren schon erkannt hat und in die Öffentlichkeit gehen wollte. Aber natürlich, was Wissenschaftler so sagen, das interessiert die wenigsten Menschen in der Öffentlichkeit, sondern sozusagen das zu übersetzen, ja, bekannter zu machen und besser zu gestalten und verstehbar zu machen, dafür sind Journalistinnen und Journalisten da. Und wenn man so will, der Journalismus hat diese Aufgabe schon auch erkannt, aber nicht ausreichend. Also es hat man kann das wirklich mit Inhaltsanalysen sehr, sehr präzise nachweisen. Es hat Klimaberichterstattung gegeben von den 70er, 80er Jahren an. Und es gibt zum Beispiel eine faszinierende 2 Minuten, die man also auf YouTube zum Beispiel nachhören kann von Holmer von Ditfurth, einem Wissenschaftsjournalisten, der in 2 Minuten 1978 auf ZDF erklärt hat, was das ist, Klimawandel, was diese globale Erwärmung bedeutet und vor allem auf die soziokulturellen Wirkungen hingewiesen hat, dass wir unser Leben eben einfach umstellen müssen. Und deshalb gibt zum Beispiel auch einen berühmten Titel von 1986, der Spiegel, der den Kölner Dom unter Wasser gesetzt hat und eben von der Klimakatastrophe getitelt hat. Das war aber ein Begriff, den er aus einer Tagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft entnommen hat. Und dafür ist der Spiegel total gebasht worden, also dass er da Alarmismus betreibt. Aus heutiger Sicht würde man sagen, er war auf der richtigen Spur. Aber das, was ich dem Journalismus ankreiden würde, das ist jetzt nicht so sehr, dass er es total verpasst hat, sondern das ist, dass er nicht regelmäßig und breit genug berichtet hat. Nämlich immer nur zu punktuellen Ereignissen. Also jedes Jahr im November, wenn es die Klimakonferenz gegeben hat, das war's. Oder wenn es irgendwo mal irgendwie ein Extremwetterereignis gegeben hat. Oder eben alle paar Jahre, wenn der Klimareport der UNO, der IPCC-Report rausgekommen ist. Aber was das bedeutet für die Menschen im Alltag und dass der Klimawandel Auswirkungen hat im Sport, in der Kultur, in den Schulen, im Städtebau, in der Architektur, in unseren Essensgewohnheiten, das hat der Journalismus zu spät kapiert und darüber zu wenig berichtet. Das ist das eine. Und das andere ist, ja eben, es ist lange bei einer ziemlich deprimierenden Berichterstattung geblieben. Und wir haben jetzt neulich gerade Repräsentativumfragen in Deutschland gemacht und auch Gruppendiskussionen. Und das Ergebnis ist ganz eindeutig, viele Menschen sagen, es interessiert mich, ich will mehr über Klimawandel hören. Ich will es sogar in einem Abendprogramm darüber mehr berichtet sehen und hören und lesen. Aber bitte hört endlich auf mit diesen deprimierenden und schuldzuweisenden Berichten. Sagt uns doch einfach, was möglich ist. Also die Appelle gehen eigentlich in zwei Richtungen. Das eine ist, dass die Leute sagen, an die Politik gerichtet, tut endlich was. Ihr müsst einen klare gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen, innerhalb derer wir uns dann bewegen können und unser Leben gestalten können. Und an den Journalismus, sagt uns doch endlich mal was Positives, was Zukunftsgerichtetes, was Visionäres, was können wir tun? Also zum Beispiel gab es also vergangenes Jahr eine Sendung in der Reihe Galileo von ProSiebenSat.1 und da wurde eben über schwimmende Häuser, über Höhlengebäude, über neue Formen der Belüftung berichtet. Und die allermeisten, die das gesehen haben in unserer Untersuchung, waren total begeistert. Also es hat auch ein paar gegeben, die gesagt haben, also das geht nicht und das ist zu teuer und wie soll das technisch möglich sein. Aber überwiegend war die Stimmung so, ja, das ist, was wir jetzt brauchen. Mehr davon, bitte.
Wie könnte man das schaffen, dass man einfach die Journalisten davon überzeugt, mal positiver zu berichten? Ja. Und ist das überhaupt der Weg, den man gehen will? Weil eben dieser Alarmismus ist ja auch auf der einen Seite ja auch nicht schlecht, weil es ja doch eine prekäre Situation ist, in der wir sind.
Ja, also viele Wege führen nach Rom. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass Journalismus also mit der sozusagen puren Nachrichtenberichterstattung, also den Sachberichten aufhören soll. Natürlich ist das auch ganz wichtig, also Daten und Fakten und neue Entwicklungen. Aber es muss eben sozusagen diverser werden, ja, also in den Formaten. Es muss eben einfach auch zielgruppenspezifischer werden. Also warum nicht auch Sendungen für Kinder, für Jugendliche, ja? Und was die Journalistinnen und Journalisten anbelangt, ich glaube, da ist schon eine neue Generation, die parat steht und gerne mehr davon aufbereiten würde. Ich glaube, dass so quasi die alte Generation der Chefs auf den Chefetagen, die Ressortleiter, die Chefredakteure gepennt haben. Also die haben es verpasst. Die haben, wie so viele der älteren Generation, also auch meiner Generation, nicht richtig kapiert, in was für eine Transformationssituation wir uns da befinden und haben eben sozusagen Business as usual, ja, dieses Thema bearbeitet. Und die Jungen haben es kapiert, wie wichtig es ist und welche Chancen sich da auch bieten. Es gibt ja auch das Netzwerk Klimajournalismus, wo viele junge Journalistinnen und Journalisten tätig sind, die auch sagen, ja, wir müssen uns alle fortbilden. Das ist kein Thema, das man so mal gerade irgendwie mit links da aus der Lameng macht, sondern da muss wirklich viel Wissen vermittelt werden. Und es ist auch wichtig, dass es sowas wie ein Ressort oder wie die Journalisten oft sagen, ein Desk, ja, gibt, von dem aus, also wo das Thema auf jeden Fall gut zu Hause ist, ja. Und es muss ein Thema sein, das quer in allen Ressorts immer wieder bearbeitet wird. Also lasst 1000 Blumen blühen, ja, und macht ganz viel draus. Das ist eigentlich eine Riesenchance auch für den Journalismus.
Siehst du vielleicht auch irgendwelche geografischen Unterschiede, wo jetzt mehr negativer berichtet wird, positiver, wo es bessere Entwicklungen gibt, schlechtere? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse?
Naja, es gibt eben auch international vergleichende Studien, also schon rückblickend über Jahrzehnte hinweg. Also was man erstens mal sagen kann, in den westlichen Ländern hat die Berichterstattung früher eingesetzt, aber als globales Thema ist es interessanterweise 2007 zum Durchbruch gekommen. Damals war eben der vierte IPCC-Report herausgekommen, der schon als das erste Mal sehr, sehr eindeutig gesagt hat, also worauf wir zusteuern. Und es ist damals auch der Film An Inconvenient Truth von Al Gore, dem damaligen US-Vizepräsidenten, rausgekommen. Und das waren eben Medienereignisse. Die beiden haben dann auch den Friedensnobelpreis bekommen, Al Gore und IPCC Report. Also darauf haben dann wirklich Medien in allen Ländern reagiert. Und was wir inhaltlich sagen können oder wie wir das eben in der Kommunikationsforschung auch nennen, welche Frames, also welche Rahmen, wie sind die Geschichten gerahmt worden? Also muss man sagen, in den angelsächsischen Ländern, vor allem in den USA, ist sehr viel mehr über sogenannte Klimaskepsis berichtet worden. Das hat aber einen klaren Hintergrund. Zum Beispiel in den USA gibt es sehr einflussreiche Thinktanks, die genauso wie in Jahrzehnten davor die Tabakindustrie, in diesem Fall die Ölindustrie, hier eben ihre Zweifel gesät hat und mit pseudowissenschaftlichen Befunden in die Öffentlichkeit gegangen ist. Und der amerikanische Journalismus hat so eine Tradition des einerseits, andererseits, was eben zu einer, wie wir das nennen, falschen Balance geführt hat, dass nämlich die paar Skeptiker in der Klimaforschung, also das sind vielleicht so 5%, dann ein ungerechtfertigtes Übergewicht bekommen haben. So, das ist das eine. Und in Westeuropa, also gerade auch in deutschsprachigen Ländern und in Skandinavien und Benelux-Ländern, ist doch schon sehr viel klarer und klimabewusster über den Klimawandel berichtet worden. Also da hat der Journalismus eigentlich einen besseren Job gemacht als zum Beispiel in den USA.
Wir haben am Ende jeder Ausgabe immer so einen kleinen Word-Rap. 5 kurze Fragen und ganz kurze Antworten bitte auch. Ja. Alarmismus oder Bagatellisierung, wenn du eines für die Berichterstattung wählen müsstest?
Alarmismus.
Was macht gute Klimakommunikation aus? Vielleicht 2, 3 Stichworte noch.
Faktenbasiert, aber dennoch Emotionen ansprechen, nicht ausnutzen, aber ansprechen, denn da ist ganz viel auch an Ängsten, aber potenziell auch an Zukunftsfreude denkbar.
Die wichtigste Fähigkeit, die ein Klimajournalist vielleicht haben sollte?
Na, zuallererst muss man schon mit wissenschaftlichen Daten umgehen können.
Mit wem würdest du gerne ein Interview in Sachen Klimakommunikation führen?
Mit wem würde ich gerne Klimakommunikation? Mit Al Gore vielleicht.
Hätte ich jetzt im Kopf gehabt auch. Und die letzte, welche Schulnote würdest du der deutschen Klimapolitik geben?
4. Also von 1 bis 5, 1 sehr gut, 5 nicht genügend. 4. Also da sind einfach viele Versprechen gemacht worden und viel zu wenig umgesetzt worden.
Kurz, knapp, klimafreundlich, das war der Klimaquickie Nummer 4. Jeden zweiten Montag gibt es dann eine neue Ausgabe auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Deezer, Google, Apple Podcasts und eben die Videoversion dann auch auf dem YouTube-Channel der ProMedia zu sehen, damit ihr auch keinen Podcast verpasst. Sehr gerne abonnieren oder uns auch auf den Social Media Channels folgen unter promedia.kommunikation. Liebe Rene, vielen Dank, dass du uns auch etwas tiefer in die Klimakommunikation mit reingenommen hast.
Sehr gerne und danke dir und allen, die zuhören.
Und du kannst dir jetzt auch noch schnell einen Begriff für die Klimawand überlegen oder eine Zeichnung, was du willst. Und was das ist, das erfahrt ihr dann beim nächsten Klimaquickie. Bis dahin und bleibt nachhaltig.